Das Spiel ist die ureigenste Ausdruckform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das Kind über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. Das Spiel zeichnet sich insbesondere durch zwei Kriterien aus, nämlich die Zweckfreiheit der Spielhandlung und Veränderung des Realitätsbezugs durch das Spiel. Im Spiel wird eine eigene Realität im Denken und Handeln konstruiert. Bis zu den Grenzen der eigenen Fantasie ist alles möglich. In vielen ihrer Spiele spielen Kinder symbolisch und vereinfacht das Leben in Ausschnitten nach. Die Erwachsenen- und Medienwelt liefert ihnen hierfür Vorlagen. Im Spiel können sie ihre Alltagseindrücke schöpferisch verarbeiten, sich das Leben mit eigenen Mitteln handbarer machen. Spiel und Lebenswelt sind dann mit eng verknüpft. Das Spiel hilft Kindern, in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen zu erwerben und eine eigene Identität zu entwickeln.
Und damit begrüßen wir euch zu Folge 7 von Pixel und Papier.
Papier!
Wir natürlich wie immer Matze und Wally. Und das war eine kleine schöne Definition, was Spielen für Kinder bedeutet.
Genau, und zwar aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kindertagesstätten.
Ja. Ja, und da nicht nur Kinder spielen gern mögen, sondern wir auch und ihr auch, haben wir uns heute mal wieder eingefunden zu einer neuen Folge mit ein paar spannenden Themen. Es ist Folge 7 und es ist Ende Mai. Und ja, Wally hat gerade schon eben eine wichtige Sache gesagt, über die er sich, glaube ich, sehr freut. Was waren es jetzt, 5 oder 6 Tage? Ich habe schon vergessen, du hast es eben gesagt.
Ach so, ja, in 5 Tagen kommt die Nintendo Switch auf den Markt.
Ja, du hast eine vorbestellt, richtig?
Ja.
Das heißt, du kriegst sie dann auch gleich bei Marktrelease, oder wie ist das?
Das ist eine gute Frage. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas über den Nintendo Store bestellt habe. Mhm. Also mal gucken.
Mal gucken, was passiert.
Genau.
Ich drück die Daumen, dass du sie gleich kriegst. Warte mal, in 5 Tagen, das wäre ja dann Freitag. Nee, heute Donnerstag. Samstag, Donnerstag. Ah ja. Genau. Okay, das heißt, wenn du ab Donnerstag in der Versenkung verschwunden bist, nicht mehr erreichbar und ich dich nicht mehr antreffe, dann bist du in deiner Switch versunken.
Das wäre schön, aber das funktioniert leider nicht. Ja. Es gibt leider genug Arbeit zu tun.
Na gut. Ich hoffe trotzdem, dass du sie dann gleich am Donnerstag kriegst.
Aber ich habe nächstes Wochenende kommen meine Kinder wieder zu mir und die wissen überhaupt gar nichts davon.
Schöne Überraschung. Und,
ja.
Aber dann haben hast du sie ja nicht mehr.
Ja, aber sie haben mir erzählt, jetzt wo sie da waren, dass sie beschlossen haben, gemeinsam auf eine Switch 2 zu sparen.
Oh, das ist ja süß.
Mit ihren 4 und 2 Euro Taschengeld, die sie in der Woche von ihre Mutter bekommen.
Da können sie ein bisschen sparen. Ist ein Projekt, würde ich sagen.
Genau. Aber es ist immerhin was, wo sie sich mal irgendwie zusammentun und mal gucken, was dabei so rumkommt. Und ich finde, das kann man auch unterstützen.
Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Kommen wir zu, was spielen wir momentan? Ist nämlich ganz interessant, weil ich glaube, wir spielen sehr unterschiedliche Dinge. Wally könnte nämlich heute von einem Spiel berichten, was ich noch nicht gespielt habe, wo ich aber weiß, dass er es spielt. Und das ist, es heißt nicht Escape Simulator, es heißt irgendwie so. Heißt es Escape Simulator sogar?
Genau.
Ah ja, und zwar spielt ihr gerade den ersten Teil, weil der zweite bald kommt. Habe ich recht?
Steht noch nicht fest, wann er kommt.
Ach so, ich dachte, das steht schon fest.
Wir spielen eigentlich tatsächlich nur den ersten Teil, weil, also zu zweit machen wir das, weil ich eine Zeit lang, ich habe ja schon erzählt, von Blueprints gespielt habe und irgendwann hat dann einer aus unserem Destiny-Clan, wo wir noch unterwegs sind, hat dann beschlossen, mir zuzugucken und quasi dann per Discord Bildschirm übertragen und dann auch angefangen mitzurätseln und haben wir irgendwann gesagt, hey, wir müssen irgendein Escape-Game spielen.
Mhm. Und da seid ihr dann bei Escape.
Ja, und wir haben tatsächlich...
Wie heißt es jetzt? Escape?
Escape Simulator.
Simulator, ja.
Genau. Kann ich empfehlen. Ist wirklich gut. Vor allem, wenn man es zu zweit spielen kann.
Ja.
Und es hat eigentlich relativ faire Rätsel, würde ich mal sagen. Es war jetzt eigentlich nichts dabei, wo wir irgendwie gesagt haben, oder wo wir irgendwas nachgucken mussten oder irgendwie festhängen oder so. Das ging relativ gut.
Aber trotzdem auch fordernd?
Ja.
Okay. Weil das kann ja auch das Problem dann sein, ne? Wenn, sag ich mal, wenn man zu gut durchkommt, dass dann die Rätsel gar nicht schwierig genug sind.
Nee, also schon manches, vielleicht war es vielleicht manches auch der Uhrzeit geschuldet, also es wird manchmal auch ein bisschen spät, aber trotzdem, das hat einfach Spaß gemacht. Wir haben es tatsächlich, gestern haben wir alle offiziellen Level beendet.
Offizielle Level heißt, es gibt dann auch irgendwie selbstgebaute von der Community, genau. Oder? Ah, okay, cool.
Das ist das, was den Escape Simulator auszeichnet. Es gibt quasi ein Tool, wo man selber Räume bauen kann und dann auch hochladen kann für die Community.
Das finde ich ja sehr nice, so einen Service dabei zu haben. Das macht's ja ganz nett. Da gibt's ja dann bestimmt auch nochmal ordentlich was zu entdecken.
Genau, mal gucken, wie es da noch so weitergeht.
Ja, cool. Ich hatte es nur gesehen, deswegen dachte ich, spreche es mal an. Ich hatte gesehen, dass ihr es spielt. Und ich hatte gesehen, aber es gibt zumindest einen Trailer zum zweiten Teil irgendwie, ne?
Das auch eine Demo, tatsächlich, du kannst ein komplettes Level spielen.
Okay.
Und es ist tatsächlich auch, wenn die das Niveau von dieser Demo halten können, glaube ich, wird es auch ein ziemlich gutes Spiel. Also geht auf Steam, Escape Simulator 2, könnt euch die Demo runterladen, ist empfehlenswert.
Ich gucke gerade mal nach, der erste Teil ist ja aus 21, okay, der ist also jetzt 4 Jahre alt, nicht ganz, Oktober 3,5. Dann finde ich es doch auch ganz nett, dass der zweite jetzt bald kommt. Vor allen Dingen meinte zumindest der Kollege, mit dem du spielst, auch, dass der zweite Teil grafisch auch auf jeden Fall
das noch mal
ordentlich eins on top liegt.
Ja,
genau. Ja, ist schön, das freut mich doch. Sonst noch irgendwas, was du gerade aktuell neu spielst, was unsere Hörer noch nicht wissen? Blueprints ist wahrscheinlich immer noch nebenbei oder ist das momentan, ist das durch bei dir?
Nee, ich spiele es immer wieder mal. Ich habe ja schon so viel erzählt eigentlich,
ja,
aber
ja.
Das ist einfach, es gibt immer noch eine Ebene dahinter. Und das Spiel basiert auf einem Buch, Maze, das heißt Maze, also Maze wie Labyrinth von Christopher Manson. Das ist 1985 rausgekommen, das Buch, und war tatsächlich ein Rätselbuch, wo es einen Wettbewerb gab, wer bis zu einem bestimmten Datum den effizientesten Weg von einem von, also quasi die effizienteste Anzahl von Seiten von einem Raum zum Endraum und wieder zurück hinschickt, bekommt $10,000.
Ach was. Das ist ja nice. Also das ist eigentlich die Grundlage des Spiels, ne?
Genau, und das ist halt so ein Buch, das hat wie viel hatten das? Es hat 100 Seiten und in dem Buch gibt's auch so Art Räume, wo du dann auswählen kannst, durch welche Tür gehst du. Und wenn du durch die Tür gehst, musst du halt zu der dementsprechenden Seitenzahl gehen.
Ja.
Und das ist aber auch so, ich meine, das ist ein Buch, du kannst dir das anschauen und rein theoretisch sollte man ja meinen, okay, das ist ein Buch, ich blätter's durch und finde das relativ schnell. Nein, es gibt immer noch Rätsel in diesem Buch, die noch nicht oder nur zur Hälfte gelöst sind.
Ach, krass.
Weil da so viele Dinge versteckt sind. Ich habe es tatsächlich leider nicht in der Hand gehabt, aber man kann sich's online quasi anschauen. Also ich habe so eine Art PDF-Version davon. Das ist halt so, ja, ich würde sagen, so ein bisschen aufwendigere Bleistiftzeichnungen. Das ist relativ detailliert gezeichnet. Natürlich muss es ja. Und ich habe es mir mal angeguckt und man spürt den Einfluss, den dieses Buch auf Blueprints gehabt hat. Und deswegen bin ich da so ganz fasziniert dabei.
Sag mir nochmal, wie es heißt, das Buch?
Maze von Christopher Manson.
Nur Maze einfach? Okay. Weil wenn du Maze bei Google als Buch eingibst, dann kommst du natürlich direkt auf die Maze Runner Reihe, die auch sehr gut ist, aber die hier jetzt natürlich nicht gemeint ist. Christopher
Manson, Manson, wie Marilyn Manson.
Oder der Killer.
Ja, genau. Weil das ist tatsächlich, wenn du das, wenn du den suchst, findest du zuerst eins von beiden oder irgendwie T-Shirts von, wie heißt der Killer?
Es gibt Manson. Many Marvelous Mazes of P. Auch schön. Da, bei Christopher Manson, jetzt habe ich es gefunden, ja. Okay, spannend. Das kannte ich auch noch nicht.
Und der Wettbewerb wurde tatsächlich, soweit ich weiß, nicht erfolgreich beendet. Das Preisgeld wurde dann unter 12 Leuten, also erzählt man sich, aufgeteilt, die am nächsten dran waren an der Lösung.
Okay. Und das Buch selber gibt es dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu kaufen, oder?
Nee, ich hab's versucht. Ist es
tatsächlich out of print, dann ist es wahrscheinlich nur für teuer in Gebrauch, wenn überhaupt noch.
Okay. Genau, und das andere Spiel, das ich spiele, ist Core Keeper. Das ist so eine Mischung aus Minecraft. Nee, eigentlich nicht. Das ist eine Mischung aus... Ich würde es vielleicht eine Mischung aus Terraria und Valheim bezeichnen.
Mhm. Terraria von der Grafik?
Ja, das ist Pixel-Style. Ja. Und du siehst alles von oben. Das ist halt so ein klassisches Survival-Gameplay. Du startest, baust Rohstoffe ab, baust dir Gegenstände, um damit wieder stärkere Gegner zu besiegen, stärkere Rohstoffe zu bekommen und so ein Kreislauf.
Ja, das klassische Sandbox-Survival-Ding sozusagen.
Genau, es macht und es spielt halt, du bist halt in einer Höhle, also das ist immer so ein Höhlensystem, es ist relativ dunkel, aber es macht erstaunlich viel Spaß und es ist erstaunlich vielschichtig, wenn man dann mal so ein bisschen durchgestiegen ist.
Okay. Da kann ich gleich erwähnen, zwar nichts, was ich gerade spiele, aber was ich auf jeden Fall noch wieder auf der Agenda habe, wo ich reingucken muss, denn in Enshrouded gab es ein großes Update, ist jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her und das hat wohl sehr viel auch an den bisher bekannten Gebieten reworked und überarbeitet und neu designt und verändert.
Und die Grafik schaut auch, haben sie nochmal so ein bisschen, also die haben sowas ein bisschen
gepolished.
Am Licht verändert, ja, und vor allem die Shroud, also dieser Nebel, schaut tatsächlich besser aus.
Ah ja, genau, da muss ich auch noch reingucken, das fiel mir gerade ein bei Survival Games, da läuft ja der Server auch noch, da muss ich die Tage mal raufgehen und mir das mal anschauen. Ja, was ich aber vielleicht aktuell, kurz komme dazu, was ich gerade zocke, seit gestern, seit gestern ist Elden Ring Nightreign raus. Wer es nicht mitbekommen hat, ist sozusagen der nächste Teil der Elden Ring-Reihe, ist aber kein klassisches Elden Ring, so wie ihr es kennt, sondern es ist ein Dreispieler-Koop-Spiel. Wobei man es auch solo spielen kann, aber grundsätzlich erstmal für 3-Spieler-Koop-Action ausgelegt. Und es ist so ein bisschen ein Roguelite Elden Ring. Denn es ist so, dass man, oder es hat auch so ein bisschen den Kniff wie bei PUBG oder ähnlichen Spielen in diese Richtung, dass du in einem, du kommst dann auf eine Karte, sollst dann Boss klatschen, das ist grundsätzlich dein Ziel. Du musst dafür 2 Tage überleben. Die Tage sind immer dadurch gefixt, dass es halt diesen Rain gibt, der praktisch immer weiter vom Kartenrand Richtung Zentrum sich bewegt und außerhalb des Rains nimmst halt Schaden. Das ist so diese klassische, die Karte wird kleiner Mechanik und dann hast du halt beschränkt Zeit, um auf der Karte kleine Bosse oder andere Gegner zu töten, Gegenstände zu finden, deine Flasks abzugraden. Bis du dann abends einen Boss tötest am ersten Tag, dann geht's in den zweiten Tag, da wiederholst du das Ganze, dann tötest du wieder einen Zwischenboss und nach Tag 2 geht es dann in die Arena zu dem Endboss, den du dir ausgesucht hast. Am Anfang gibt es nur einen. Die Bosse, die man dort sieht, sind nicht nur Bosse aus Elden Ring, sondern aus allen Souls-Teilen, so wie ich es jetzt verstanden habe, also aus allen Souls-Spielen, also aus allen Genau, aus allen Souls-Teilen und aus Elden Ring haben sie Bosse übernommen in dieses Spiel. Und es hat halt dadurch so einen interessanten Kniff. Also durch diese 3-Spieler-Koop-Geschichte ist es eigentlich ganz spannend. Ich habe ja nur so ein bisschen Elden Ring gespielt, nie super viel. Aber wir haben es tatsächlich schon mal hingekriegt, nach, ich glaube, 4 Runden den ersten Boss zu klatschen und haben jetzt deutlich mehr Bosse zur Auswahl. Ach ja, genau. Und man hat halt vorgefertigte Charaktere, mit denen man reinjoint. Also es gibt irgendwie dann wie viel sind denn das am Anfang? Ich glaube 6 verschiedene Charaktere, aus die man wählen kann, die dann halt verschieden geskillt sind fest und dementsprechend halt auch verschiedene Waffen benutzen können. Ja. Das ist Elden Ring Nightreign. Kann man auch auf allen Plattformen spielen. PlayStation, Xbox, PC. Genau. Macht Bock. Ist so ein bisschen einsteigerfreundlicher, glaube ich, als das normale Elden Ring, weil auch im Tutorial sehr, sehr viel erklärt wird und so. Und macht aber auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr keine 3 Spieler habt, ihr könnt es auch solo spielen. Offline sozusagen, dass ihr nicht die Spielersuche nutzt, das geht. Wenn ihr zu zweit spielt, wird euch dann allerdings ein random Spieler mit reingesetzt. Dann nutzt ihr sozusagen die Spielersuche und ihr spielt mit einem anderen zusammen. Das funktioniert aber auch gut.
Das ist auch, ja, der Hauptgrund, warum das Spiel auf Steam gerade so Mixed-Bewertungen hat, weil die Leute eben kritisieren, dass zwei Spieler außen vor bleiben.
Ja, das finde ich immer so schwierig, das hinterher zu kritisieren, weil es war von vornherein klar. Also, das wurde die ganze Zeit vom From Software so auch offen kommuniziert, dass dort kein Zwei-Spieler-Modus geben wird, dass es Solo oder Drei-Spieler gibt.
Ja, aber hat mir das nicht in diesem Podcast und in unserem Destiny-Podcast
schon. Man muss trotzdem drüber meckern.
Man muss sich immer drüber aufregen, man muss immer meckern. Was ich jetzt gelesen habe, dass die Solo-Spieler einen Patch bekommen, dass es tatsächlich nicht ganz so brutal ist, also ein Tick einfacher wird oder einfach ein Tick fairer, kann man vielleicht sagen, weil scheinbar war das wohl ziemlich knackig.
Kann ich mir schon vorstellen, der ein oder andere Boss ist, glaube ich, alleine, aber dafür verzichtest du ja auch auf die Drei-Spieler-Koop-Erfahrung, ne? Da frage ich mich dann immer, ist es dann nicht vielleicht auch okay, dass es härter ist, wenn du ein Spiel, was für drei Spieler ausgelegt ist, alleine spielen willst? Aber
naja, das kommt drauf an.
Meine Gedanken dazu. Genau, dann habe ich ein altes Spiel, was sehr gut bewertet wurde, wieder rausgekramt auf meiner PlayStation und will das jetzt endlich mal komplett nachholen, denn ich habe es auf der PS4 mal angefangen und nie beendet. Und das ist The Last of Us Part 1. Also Part 2 habe ich noch nicht gespielt, weil ich 1 noch nicht beendet habe. Das war gerade im Angebot oder ist gerade im Angebot im PlayStation Network oder auch beim Mediamarkt. Die haben auch gerade eine Aktion, habe ich gesehen. Also wenn ihr Disc-Versionen haben wollt, ich mag keine Disc-Versionen, weil die fliegen dann nur irgendwo im Schrank rum. Ich mag eine digitale Version. Deswegen habe ich es dann da geholt. Ja, hast du bestimmt auch mal gespielt, oder?
Ja.
Ja. Ist ja auch eins immer noch der gefeiertsten Spiele, glaube ich, seit langer Zeit oder immer noch, ne? Wird immer noch sehr viel rezitiert als ein sehr großartiges Spiel und deswegen dachte ich mir, muss ich mal nachholen. Das spiele ich gerade noch, genau. Und was mir eben aufgefallen ist, ich spiele aktuell zwei Spiele von Bandai Namco, nämlich Elden Ring und Clair Obscur auch immer noch. Das habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter geschafft. Es ist zäh, weil es frisst Zeit und ich habe immer so ein paar Tage Pause dazwischen und dann muss ich mich immer in den Leveln erst wieder zurechtfinden. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber das frisst für mich, also das frisst mehr Zeit, als ich gern hätte, das zurechtfinden wieder in den Leveln und rauszufinden, wo war ich eigentlich und wo wollte ich gerade hin. Na, wenn man so 3-4 Tage Abstand von dem Spiel hatte. Aber wenn ich dann drin bin, ist es immer noch unglaublich frustrierend. Das hast du, glaube ich, gestern mitbekommen, da waren wir gerade im Voice, als ich dann eine Runde Clair Obscur gespielt habe und ich fluche über dieses Ausweichen- und Parieren-System, weil ich zu blöd dafür bin und immer zu früh ausweiche oder pariere. Aber es ist dadurch halt einfach fordernder für mich, als für Leute, die das vielleicht gut hinkriegen.
Ja,
was auch nicht unbedingt schlecht ist.
Ich gestehe jetzt mal, das ist das erste Spiel, wo ich die Schwierigkeit einfach auf ganz einfach gemacht habe, weil du dann einen Tick länger Zeit hast, um auszuweichen und zu parieren. Weil ich mal gedacht habe, ja, es ist ein sehr schönes Spiel, das super viel Spaß macht, aber wenn dann der Frustfaktor da ist und die Zeit sowieso knapp ist, das zu spielen, wieso soll ich es mir dann noch vergeigen, indem ich es mir schwerer mache, als es sein muss? Ich muss es nicht auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchspielen, damit ich sagen kann, boah, ich habe dieses Spiel geschafft, sondern ich kann die Story trotzdem genießen und genieße es halt dann auf dem leichten Schwierigkeitsgrad.
Verstehe ich. Ist vielleicht sogar ein Schritt, den ich dann auch mal überlegen werde. Aber ich bin dann immer so, ich bin halt so angefixt. Also ich bin sehr stolz, was das angeht. Und ich glaube, Schwierigkeit runterstellen ist schon was. Da muss schon viel passieren für, sonst mache ich das nicht. Ich denke mir immer so, nein, wenn ich mich für eine Schwierigkeit entschieden habe, dann wird die gespielt. So auf Gedeih und Verderb. Ich mache diese Entscheidung halt dann beim Spielstart einmal. Na, dann liest man sich das ja durch. Und denkt sich so, ja, wie viel Challenge will ich jetzt? Genau, das sind so die Spiele, die ich gerade spiele und natürlich Evergreen. Wir haben gerade einen neuen Run, also habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon erzählt. Wir sind immer noch bei unserem zweiten Baldur's Gate Run dabei, den wir jetzt mit Mods spielen auf der Konsole, meine Freundin und ich. Und der macht auch sehr viel Spaß. Wir haben gerade den ersten Akt abgeschlossen, also sind gerade praktisch auf dem Weg zum zweiten Akt sozusagen in dem Zwischengebiet. Mhm. Und wir haben jetzt schon rausgefunden, wie viel wir beim ersten Mal nicht gesehen haben, anders gemacht haben, Es ist so wild, ne? Also du denkst eigentlich, wir haben wirklich jeden scheiß Stein umgedreht bei diesem letzten Run und hatten ja irgendwie dann auch 130 Spielstunden auf dem Run. Aber trotzdem, allein im ersten Akt ist jetzt so viel anders als beim letzten Mal. Und ich denke mir so,
ja,
wie habe ich das hingekriegt, dass ich so viel dann doch anders oder komisch gemacht habe? Finde ich dann doch immer sehr beeindruckend bei dem Spiel. Genau. Das sind so die Sachen, die ich gerade spiele.
Ja, bei mir wird jetzt ja dann kommen Super Mario Kart World natürlich.
Ja, das ist ja das Neue, was zur Switch mit rauskommt, ne?
Genau, und ich werde vermutlich dann nochmal einen Zelda Run starten, weil das wurde ja ein bisschen überarbeitet, grafisch, mit für die Switch 2.
Das zweite Breath of the Wild oder welches dann?
Alle beide.
Ach, beide wurden überarbeitet?
Also beide wurden überarbeitet, also die Grafik wurde verbessert, HDR und die Framerates vor allem.
Ah, okay.
Und ich will unbedingt ein Feature ausprobieren, wo ich habe das letztens zu meiner Frau gesagt, die ist eigentlich überhaupt kein Gamer oder so, aber ich musste das einfach erzählen, weil ich hinter diesem Denkprozess so fasziniert bin. Also, es gibt irgendwo einen Menschen bei Nintendo, der arbeitet da, der saß wahrscheinlich irgendwann mal, oder es war eine Besprechung, keine Ahnung, der saß da und hat sich gedacht, wir müssen jetzt irgendwie Zelda, das sind so die zwei Aushängespiele für die Switch, also zwei von denen, irgendwas müssen wir den Spielern bieten, damit sie sich das für die Switch 2 nochmal holen. Und dann haben die, dann hat der überlegt und hat sich gedacht, ach, so ganz einfach, es gibt Leute, die finden nichts in dem Spiel, wir bauen einfach ein Navigationssystem ein über die Handy-App.
Was?
Ja, genau. Und dann kannst du nämlich mit der Nintendo Switch, die heißt jetzt irgendwie anders, mit der Nintendo Switch 2 App, kannst du aufmachen. Ich klicke mal hier drauf, damit ich euch mal diesen Nintendo Switch App heißt sie jetzt. Sie wurde jetzt umgedingst. Und dann heißt dieser Modus, also gibt es dann Zelda Notes, ist quasi, da kannst du das Spiel auswählen. Und dann kannst du da einen Punkt auswählen auf einer Karte. Und eine Stimme navigiert dich dann zu diesem Punkt, wie zum Beispiel zu einem Korok im ersten Teil, und sagt dann, okay, du musst jetzt nach Norden gehen und das Ziel befindet sich dann über dir, zum Beispiel sowas in dem Video. Und ich finde, allein dieser Prozess, wie ist das entstanden, das finde ich so faszinierend.
Verstehe ich auch einfach nicht. Also finde ich schon faszinierend, ja? Aber verstehe ich auch nicht.
Genau.
Das finde ich schon sehr wild. Ach stimmt, war nicht Mario Kart World auch tatsächlich dann das Ding, was wir im letzten hatten, mit das erste Spiel, was dann standardmäßig mehr Geld kostet? Ja, ne? Ich sehe nämlich gerade, die Download-Version im Nintendo Shop kostet 80 Euro.
Genau, und
ich glaube, die Disc-Version kostet 90, ne?
Ja.
Also Disc. Sind ja wahrscheinlich wieder Cartridges, also die, ne?
Cartridge, ja.
Genau. Ja. Ja, ich bin gespannt, was du sagst dazu.
Ja, und ich muss auch dann unbedingt dieses Feature ausprobieren, dass man den Bildschirm teilen kann. Also ich werde es mit meinem Schwager, der hat sich das auch geholt, werde ich das mal ausprobieren. Dann man kann ja den Bildschirm teilen auf der Switch und ich sehe dann quasi unten klein eingeblendet, wie er fährt, und er sieht dann quasi meinen Bildschirm. Und
aber ist das online geteilt? Also müsst ihr da vor einem gleichen Ort sein oder ist das über Internet geteilt?
Nee, das ist eigentlich wirkt es so, das hat irgendwer, in irgendeinem Stream habe ich das gelesen, es wirkt eigentlich wie bei Discord, wenn man einen Bildschirm teilt, sozusagen.
Ah, okay.
Und es schaut auch so aus, so ein bisschen so anklehend, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Partnerschaft mit Discord oder Nintendo hat einfach sich das ganz gut abgeguckt. In der Präsentation sah das relativ ruckelig aus, aber ich war jetzt im Kino vor kurzem und da kam halt so eine Werbung für die Switch auch auf dem großen Bildschirm. Mhm. Und das sah schon, also ich meine, natürlich muss das mit weniger Frames übertragen werden, aber dafür, dass die dann so eine Kinowerbung machen und so überzeugt davon sind, bin ich gespannt, ob das tatsächlich so gut funktioniert oder nicht. Und es hat halt so den ja, keine Ahnung, du siehst halt, was der andere macht. Du kannst ihn quasi irgendwo hin navigieren oder du kannst auch dann jede USB-Kamera an die Switch anstecken und kannst auch noch dein Gesicht einblenden.
Sozusagen. Ich habe gesehen, es gibt auch als offiziellen Zubehör eine Kamera für die Switch, ne?
Genau. Da kann ich gleich mal eine Empfehlung aussprechen. Nicht die Piranha-Pflanzenkamera kaufen, weil die wohl sehr veraltete Technik drin hat und eine viel niedrigere Auflösung als zum Beispiel die offizielle Kamera von Nintendo.
Ja. Okay. Ja, Pro-Controller gibt es natürlich auch wieder, klar.
Man braucht keine Wunderkamera. Genau, aber ansonsten erzähle ich das nächste Mal einfach mehr, wie sich das Ding so anfühlt.
Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Ich habe noch was aus dem Bereich Brett-Kartenspiel.
Mhm.
Und zwar, ich habe es schon mal vor langer Zeit gespielt. Ich habe es jetzt lange nicht gespielt. Und dadurch, dass wir nächste Woche, nee, also nicht jetzt kommende Woche, die Woche drauf, im Urlaub sind. Und wir sind im Urlaub in Dänemark in einem kleinen Haus. Und da brauchen wir ja auch irgendwas, was wir machen können den ganzen Tag, außer wandern gehen. Und das sind natürlich dann auch Brett- und Kartenspiele. Habe ich mal wieder eins rausgekramt, wo ich schon gar nicht mehr weiß, wie genau es funktioniert. Ich noch weiß, dass die Anleitung lesen sehr lange gedauert hat, aber wir da großen Spaß mit hatten, als wir in Irland im Urlaub waren. Und das ist das Schwarze Auge Aventuria, was praktisch die Brettspiel gewordene Variante des Pen and Paper sozusagen ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich hatte es schon mal in der Hand auf einer Spielemesse und habe mal so ein bisschen zugeguckt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich weiß, worum es geht, würde ich jetzt wahrscheinlich...
Ja, ich weiß auf jeden Fall noch. Also es gibt irgendwie, du hast halt deinen Helden per se und du liest dann halt so ein Abenteuer und spielst das. Aber das ist auch, also ich, wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß aber auf jeden Fall, weil ich habe ja dieses Starter-Set, dass wir das nie fertig gespielt haben, weil da mehrere Abenteuer drin sind. Deswegen werde ich das mal mitnehmen und mal gucken, ob man dann das entweder nochmal das erste Abenteuer macht zum wieder reinkommen und dann vielleicht das ein oder andere Abenteuer noch spielt. Genau, da bin ich mal gespannt, ob uns das beim zweiten Mal zocken nach langer Zeit auch noch wieder so viel Spaß macht wie beim ersten Mal.
Da bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, es werden immer noch Erweiterungen dafür produziert. Also es gibt jetzt auch noch Erweiterungssets und so ein Kram. Das heißt, wenn mir das Spaß macht, könnte man da auch irgendwann dann nochmal wieder was dazu holen. Ja, aber ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel gespielt. Ich weiß, neulich haben wir wieder eine Runde Munchkin gespielt am Tisch. Das war auch sehr lustig. Munchkin macht auch immer Spaß. Wobei mir wieder aufgefallen ist, dass Munchkin nicht so einsteigerfreundlich ist. Also weil es doch, ich finde, schwer zu erklären ist. Zu spielen dann nicht, wenn man es verstanden hat, aber es ist erstmal schwer zu erklären. Und es hat so einige Sonderfälle, wo man dann erstmal verstehen muss, wie das genau jetzt funktioniert, weil es dann doch das normale Prozedere das dann nicht hergibt, manche Regeldinge sofort zu durchblicken.
Hä? Aber wenn du das so sagst, hast du die wichtigste Regel nicht verstanden bei Munchkin.
Ja doch, die wichtigste Regel ist, dem das Spiel gehört, entscheidet.
Genau, und der hat immer recht vor allem.
Genau. Aber es war trotzdem sehr lustig. Wir haben es mit zwei Leuten, also einer war komplett neu. Nee, zwei Leute waren komplett neu und haben es noch nie gespielt. Und es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also das war eine ganz schöne Runde. Aber sonst habe ich, glaube ich, außer dass ich morgen mal wieder D&D spielen darf. Da freue ich mich auch drauf. Aber ansonsten habe ich momentan nicht so viel analoges Spiel gehabt.
Ja, ich kann noch was erzählen. Zwar, deswegen habe ich auch den Text am Anfang ausgesucht. Wir hatten das jetzt am Wochenende, als die Kinder da waren. Wir machen das eigentlich ganz oft, dass wir uns immer dann, ja, keine Ahnung, Zeit nehmen zum Brettspielen. Dann darf sich jeder ein Brettspiel aussuchen. Wir sind quasi zu viert. Und dann wird quasi gewürfelt, wer anfängt, also wessen Spiel als erstes drankommt. Und das macht eigentlich immer super viel Spaß, wenn jeder so irgendwie so sein Ding raussucht und man dann so, also einfach mal die Mut zu so Spiele-Nachmittagen, Spielestunden oder einfach so Spielezeit, ist super wichtig für die Kinder, macht einfach viel Spaß. Ich muss irgendwie immer dran denken, wie ich noch kleiner war. Genau. Und ich habe vor kurzem das erste Mal tatsächlich Jumanji gespielt.
Ah,
und ich kann dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen, ob ich es jetzt, also ich war nicht schlecht, aber irgendwie habe ich mehr erwartet. Das ist wahrscheinlich dieser Hype, der diese Filme so aufbaut, wenn du so, wenn du die so guckst.
Ja.
Eigentlich vor allem der mit Robin Williams. Aber,
ja, ich wollte sagen, die neuen, da habe ich tatsächlich nur den, habe ich da überhaupt einen von geguckt? Ich weiß es gar nicht.
Aber es ist trotzdem ganz nett. Ich meine, du musst versuchen, ja, in die Mitte vom Spielbrett zu kommen und musst halt so also erstmal Rätsel lösen und dann Aufgaben lösen. Wie zum Beispiel, ich habe hier so eine Karte, damit ich mal so eine Aufgabe vorlesen kann. Also ich mich verklickt. Meine Güte. Vollprofi am Werk. So. Wieso? Die Technik, das ist immer so. Ein runder Gegenstand in eurem Zimmer ist nicht das, was er zu sein scheint. Suche und entschärfe ihn, bevor er sich in ein böses, brennendes Biest verwandelt. Hast du etwas Rundes gefunden, rolle mit ihm auf dem Boden herum, damit sich keine Flammen entwickeln können.
Okay.
Ah. Und solche Sachen muss man da machen. Also es ist schon ganz nett. Es ist auch manchmal ziemlich viel Chaos,
ja.
das ausbricht. Aber ja, vielleicht auch dran, dass es das erste Spiel war, das war noch so ein bisschen so, irgendwie habe ich so einen Tick mehr erwartet. Aber vielleicht könnt ihr ja gerne mal erzählen, ob ihr das so gespielt habt und wie so eure Spielerfahrung damit ist. Oder ob ich einfach irgendwie, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden.
Gebt uns da auch immer gerne, da kommt gleich der obligatorische Werbeblock, gebt uns da auch immer gerne Input, wenn ihr gute Brettspiele habt, wo ihr denkt, die wären für einen von uns was oder für beide. Oder auch digitale Spiele im Allgemeinen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr meint, die passen in Podcast und die könnten uns Spaß machen. Gebt uns da ein Feedback unter Instagram oder Blue Sky. Genau. Da sind wir immer gerne offen. Und auch interessiert an neuen Ideen.
Dann habe ich mir noch was angeguckt aus der Pen-and-Paper-Welt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Es kam ja jetzt ein eigenes Pen-and-Paper-System von Critical Role, also von den Köpfen
ich dahinter. Ich habe es am Rande mitbekommen, ja.
Das heißt Daggerhard.
Ja.
Und setzt mehr Schwerpunkt auf so das narrative Erlebnis, also was ja jetzt nicht so verwunderlich ist, weil man sich so anguckt, wie Critical Role, also was die so ausmacht.
Ja.
Die Kernmechanik dabei ist, dass du, wenn du würfelst, also wenn du jetzt so einen, zum Beispiel so einen Fähigkeitswurf machst, würfelst du mit 2W12.
Mhm.
Die unterschiedliche Farben haben. Einer steht für Hoffnung und einer steht für Angst. Also im Englischen Hope und Fear.
Ah. Und das musst du dann praktisch in dein Roleplay übertragen. Ja,
also damit du den Fähigkeitswurf geschafft hast, müssen quasi beide Würfelergebnisse über diesen Wert kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt, okay, du musst jetzt über 10 kommen, dann würfelst du. Und wenn du beide Würfelergebnisse zusammenzählst und über 10 kommst, dann hast du es geschafft sozusagen.
Mhm,
Aber ist der Würfel mit der Hoffnung höher, bekommst du einen Hoffnungspunkt, den du, ja, das ist so eine Art Ressourcenpunkt, den du irgendwann mal ausgeben kannst, der dir positiven Vorteil verschafft. Ist aber der Angstwürfel höher, bekommen die Gegner irgendeinen Effekt oder der Spielleiter irgendwie was er dann quasi verwenden kann. Also das ist quasi, bringt so ein bisschen so einen Twist in das Ganze.
Okay, finde ich irgendwie ganz cool von der Idee.
Ja, ich habe mir leider noch nicht, vor kurzem kam auch die erste Folge von der Kampagne dieses Spielen raus, also auf Twitch und so, aber ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Also ich will mir jetzt schon mal Daggerhard so ein bisschen, wie die einfach damit spielen,
ja.
Wie sich das so vom Angucken so anfühlt.
Ja, das glaube ich, das gucke ich mir glaube ich auch mal an. Ich habe auch noch, jetzt habe ich es noch nicht griffbereit, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Warte mal, wo habe ich das hingelegt? Du musst mal kurz brücken. Ich glaube, ich weiß, wo es liegt. Jetzt kommt eine Werbung mit Wall-E.
Ich kann ja noch erzählen von einem PC-Spiel, das ich irgendwie auch dauerinstalliert habe. Spielt Ori and the Blind Forest. Das ist so ein wunderschönes Spiel.
Entschuldigt den Huster. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Er hat recht. Damit zurück aus der Werbung. Ori and the Blind Forest ist gut. Ich habe auch noch was hier liegen. Das habe ich in einem, ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Ich habe das in einem Spieleladen lag das aus, weil davon kommt, das ist das tatsächlich so der Besitzer des Spieleladens, das älteste deutsche Rollenspiel. Man denkt immer, es ist DSA. Nein, das gibt's wohl länger. Midgard heißt es. Ich habe gerade gedacht, die Leute haben es jetzt ja gesehen, weil ich habe es ja in die Kamera gehalten, aber ihr seht ja gar nicht, was ich in die Kamera halte. Also Midgard heißt es. Und davon kommt nämlich jetzt eine neue Version sozusagen auf den Markt. Und bevor die Grundregelwerke rauskamen, haben die guten Menschen einen Playtest-Guide rausgehauen, der auch sage und schreibe ganze 114 Seiten hat, also sehr umfangreich ist, wo Abenteuer drin sind, wo das Basis-Basis-Regelwerk drin ist, sozusagen, dass du einfach damit spielen kannst, um dich so ein bisschen anzufüttern. Das habe ich noch nicht ganz durchgelesen, klingt aber ganz spannend. Bin noch dabei, das durchzuarbeiten und wollte damit tatsächlich auch mal vielleicht meine allererste Runde selber meistern. Mit Freunden hier vor Ort, live am Tisch. Genau. Falls es jemand kennt, schreibt mir mal dazu, was ihr davon haltet von Midgard, ob ihr es schon mal gespielt habt, gerade wenn es so alt ist. Ist ja bestimmt der ein oder andere unter euch, der schon die ein oder andere Runde damit absolviert hat und kann dazu was sagen. Ich bin gespannt. Klingt jetzt so vom Setting erstmal ganz nett. Ist halt Fantasy-Setting natürlich. Ja, viel mit Magie. Finde ich ja gut. Bin ich Freund von.
Ich habe jetzt noch schnell nachgeguckt, wie die Kampagne heißt. Und zwar ist es Age of Umbra von Critical Role. Also es ist so eine Kurzkampagne, wo sie halt einfach das System spielen und diesen Rahmen vorstellen. Und die Inspiration hinter Age of Umbra ist so, sind so Spiele wie Dark Souls und Elden Ring und so. Also diese düstere Fantasy, wie sagt man da, düstere Fantasy-Welt, ja. Das nicht gerade zimperlich.
Das ist die Grundlage für das Setting.
Für diese Kampagne.
Ach so, für die Kampagne, jetzt nicht für Daggerheart.
Es gibt auch andere Settings, die komplett anderen Hintergrund haben, sozusagen.
Ja. Ich habe mich gerade die Seite von denen gefunden, von Daggerheart. Ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Critical Role Shop. Was wollen sie denn dafür haben? Naja, 60 Euro, das ist für ein Basisregelwerk okay.
Ja, vor allem kriegst du da ja nicht nur das Buch,
sondern sind auch noch Karten
so,
dabei,
so Karten,
ne?
Und so, ja, also. Ja.
Also anscheinend kann man damit komplett spielen.
Ja.
Back in stock around June 15th. Also ist auch schon wieder vergriffen. Aber das war ja, also, das war zu erwarten, wenn Critical Role draufsteht, ne?
Ja.
Und aktuell dann anscheinend, wenn ich es richtig sehe, auch nur auf Englisch erhältlich, ne?
Ja.
Sollte man ja dazu sagen, wenn Leuten das, wenn das Leute abschreckt, sich das auf Englisch durchlesen zu wollen.
Oh mein Gott, ich muss auf Deutsch lesen. Nein!
Ah, hier steht es aber auch. Originally published in English, we are pleased to offer additional translations of Daggerheart in the future. Eine haben sie schon announced, nämlich die Brazilian Portuguese Translation of Daggerheart by Jumbo Editora. Die kommt wohl als erstes. Aber ja, werde ich auch mal verfolgen, werde ich mir auch mal das erste Abenteuer angucken. Mal sehen, was ich davon halte. Ich bin ja sehr in diesem Pen and Paper Strudel verschwunden. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe. Doch, habe ich, glaube ich. Wenn nicht, sage ich es nochmal. Wir haben ja auch unsere DSA-Gruppe. Das Fancy daran ist ja, der Meister unserer DSA-Gruppe hat eine Pen-and-Paper-Kampagne, eine D&D-Kampagne in DSA umgebaut. Also die eigentliche Kampagne ist aus D&D, die wir gerade spielen, das eigentliche Grundgerüst. Wir spielen es halt nur mit dem DSA, also in DSA. Das ist schon mal ganz lustig. Und es hat so einen kleinen Zeitkniff, dass uns halt irgendwie 4 Jahre Erinnerung fehlen. Das war so das Grundsetting, als wir reingejoint sind in dieses Abenteuer, was schon mal sehr, naja, sagen wir mal so, seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt, wenn die einfach 4 Jahre fehlen. Hat aber den interessanten Kniff, falls ich es nicht in der letzten Folge schon erwähnt habe, dass du, indem du deinem Charakter 4 Jahre Zeit klaust, kannst du ihm die Möglichkeit geben, Dinge zu können, von dem, also, oder rauszufinden, dass er Dinge kann im Laufe der Kampagne, von dem er ja selber gar nicht weiß, dass er sie kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erinnerung wiederkehrt und er sie dann kann. War das verständlich?
Ja.
Und das finde ich eigentlich einen super, super klugen Kniff, den du machen kannst. Also du hast da super viel Möglichkeiten für eine wie würde man das nennen, eine rückwärtige Charakterentwicklung? Also, obwohl sie, also nein, eine zeitlich zurückliegende Character Progression würde ich es vielleicht taufen. Und das finde ich ist ein wildes Mittel. Also, da ist ja auf einmal alles möglich. So. Es gab so allein diesen Moment, wir versuchen nämlich, also das Coole ist eigentlich, wir haben jetzt einen Moment, also wir haben es hingekriegt, dass wir mit so einer Elfe, die da wohnt, wo wir auch gerade wohnen, also bei dem Typen, wo wir wohnen, die kann mit uns meditieren, sodass wir in der Nacht, wo wir eigentlich schlafen sollten, über die Meditation praktisch alte Erinnerungsfragmente wieder bekommen und die wiedererleben. Das heißt, tagsüber erleben wir unser eigentliches Abenteuer und in der Nacht erleben wir dann Teile von den 4 Jahren, die uns fehlen. Und das ist lustig, weil uns ist innerhalb des Erinnerns bewusst, dass wir uns gerade nur erinnern. Also uns ist im Traum bewusst, dass wir uns in einem Traum befinden und dass wir das alles schon erlebt haben. Und das alleine führt schon zum Mindfuck des Spielers und des Charakters, weil wenn er sich dann entscheidet, von Punkt A zu Punkt B zu gehen, fragt sich mein Charakter, der sehr intelligent ist, dann, ja, warum soll ich das überhaupt noch entscheiden? Ich habe es doch bereits getan. Weil ich bin ja 4 Jahre später noch da. So, das heißt, irgendwas werde ich ja richtig getan haben, weißt du so? Das ist also super eine Metaebene und super interessant zu spielen.
Es ist sozusagen eine reanuelle Charakterentwicklung.
Eine was?
Ich glaube, das heißt so, ich muss da gerade an die Scherbenwelt denken, Terry Pratchett. Ja. Da gibt es, glaube ich, so Samen, die du quasi im nächsten, also quasi nächstes Jahr anpflanzt, damit du sie dieses Jahr ernten kannst.
Ah ja, genau, das ist genau das. Ja.
Sozusagen, nee, das ist, finde ich, mal ein interessanter Twist zu dieser typischen Charakterentwicklung. Ich meine, jeder Charakter wird irgendwie stärker, immer bei so Spielen. Ja. Aber das ist mal einfach ganz anders erklärt. So irgendwie, du hast schon irgendwo eine Ausbildung gemacht, du kannst das alles schon, aber du hast es einfach vergessen oder du musst es erst einfach wiederfinden, sozusagen.
Ja, also uns ist bewusst, wer wir sind und wir haben ja auch bis dahin schon ein bisschen, das waren ja bestehende Charaktere, wir haben auch ein bisschen was erlebt und dann hieß es aber auf einmal einfach, wir wachen auf. Und dann finden wir raus, dass es 4 Jahre später ist und wir irgendwas mit Höllenwesen zu tun hatten, aber wir nicht mehr wissen, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. So, und das ist halt auch schon mal so eine Hausnummer, wo du denkst, okay, wir reden hier nicht von 2 Wochen Amnesie, wir reden von 4 Jahren. Das ist wild.
Ja.
Aber ich bin gespannt. Beide Gruppen entwickeln sich in sehr unterschiedliche Richtungen. Klar, auch 2 verschiedene Universen, aber macht beides richtig, richtig Bock.
Das ist dieses Hangover-Prinzip.
Ja, so ein bisschen, genau. Ja, eigentlich ja. Und es kommt dann so Flashback-artig, kommt es dann so schubweise wieder.
Übrigens, falls ihr das, was sage ich denn? Jeder von euch hat schon mal Skyrim gespielt und da muss ich auch, da gibt's auch so eine Quest, die eben eine Hommage an die Hangover-Filme ist, dass du triffst so einen Typen und am nächsten Tag wachst du in einem verwüsteten Tempel wieder auf, musst rausfinden, was in der Nacht sozusagen passiert ist.
Ach, super
lustig.
Okay. Die kenne ich auch noch nicht. Ja, also ich hätte sonst nichts mehr.
Ja, ich auch nicht.
Da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, schnallt euch an, klappt die Tische hoch und spielt. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Mir war danach.
Pixel und Papier.
Genau. Habt eine schöne Zeit. Genießt das schöne Wetter. Spielt aber auch. Macht einfach beides.
Bleibt's gesund und mögen euch die Würfel gewogen sein.